Ich wurde gebeten, jetzt wo gerade der Wechsel ist, noch mal ganz kurz was zu mir zu sagen. Mein Name ist Manuel Ströch. Manuel, völlig okay, ich werde euch generell als du ansprechen. Jeder, der gerne gesiezt sein möchte, darf sich gesiezt fühlen. Ich duze aber in der Predigt. Ich komme ursprünglich aus Lora-Weipolzhausen, ist ja gleich hier um die Ecke. Bin in der evangelischen Gemeinschaft in Biebertal groß geworden. War da die meiste Zeit meiner Teenagerjahre, war dann fürs Theologiestudium an der Evangelischen Hochschule Tabor in Marburg, war dann für 2 Jahre in Darmstadt und bin jetzt zum Übergang im Impfzentrum in Marburg zwischen 2 Stellen und fange ab August, schon in 3 Wochen fange ich an, im Kloster Gnadental bei Bad Camberg zu arbeiten, im Kinder- und Jugendhaus im Nehemiahof. Das mache ich ab August. So viel zu mir, ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Kommen wir aber zum Wichtigen, zu Gottes Wort. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Diesen Herbst ist es wieder soweit. Eine neue Staffel. Es hat schon lange angefangen. Am 26. September dann das große Finale. Deutschland sucht die Superfarbe. Wer wird es wohl dieses Jahr? Schwarz, Rot, Grün, Gelb, Pink, Rot oder Orange? Hoffentlich nicht Blau. Ihr wisst bestimmt, wovon ich rede. So spannend wird es nach den neuesten Hochrechnungen leider nicht. Deutschland wählt einen neuen Bundestag. Und das erste Mal seit 16 Jahren ändert sich die Spitzenposition. Was erwarten wir von dem Bundeskanzler, der Bundeskanzlerin eigentlich? Wollen wir jemanden mit klarem Kurs, reiner Weste, großem Charisma, transparenten Inhalten, einhaltbaren Wahlversprechen, fleckenreiner Finanzbuchhaltung, klarer Außenpolitik? Keine Angst, ich rede nicht den ganzen Morgen über Politik. Dafür sind wir nicht hier. Als ich aber über den heutigen Predigttext nachgedacht habe, dachte ich mir, genau das wären doch super Eigenschaften für Spitzenpolitiker. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Aus Epheser 5, die Verse 8b und 9. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. PolitikerInnen, die gütig, gerecht und der Wahrheit verpflichtend sind. Wäre das nicht ein Traum? Je mehr ich aber über die Politik nachgedacht habe, desto mehr ist mir aufgefallen, wie leicht es mir fällt, an denen in Berlin Kritik zu nehmen. Viel zu leicht eigentlich. Wir kennen aber diesen schönen Bibelvers, den Jesus gesagt hat, was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge, aber den Balken im eigenen Auge nimmst du nicht wahr? Ich möchte nicht in den Nasen der Politiker bohren, rein hygienisch ist das schon nicht sinnvoll, aber auch bildlich nicht, sondern zuerst an meine eigene Nase fassen, auch das in Pandemiezeiten bitte selten. Paulus beschreibt in seinen Briefen einige Geschenke und Gaben des Heiligen Geistes. Vieles davon sind tatsächlich Eigenschaften, die Gott uns schenkt. In unserem heutigen Text allerdings geht es um Dinge, auf die wir achten sollen. Wir sollen uns selbst kontrollieren, ob wir gütig sind, gerecht handeln und Wahrheit leben. Große Herausforderung, gut, dass wir das nicht auf eigene Faust machen, sondern Vorbilder haben. Wir haben bessere Vorbilder, als es PolitikerInnen sein können. Gut vor allem, dass wir das beste Vorbild haben. Darum möchte ich beispielhaft mit euch anschauen, wie Jesus diese Themen Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit betrachtet. Ich kann nicht alle 3 Themen in dieser Predigt ausführlich betrachten. Das wäre so viel Zeit haben wir nicht. Ich kann nur an der Oberfläche kratzen. Aber manchmal finde ich einen groben Überblick mal ganz gut, damit sich jeder und jede mal anschließend selber Gedanken machen kann, wo er oder sie angesprochen wurde. Steigen wir direkt ein. Güte. Güte ist ein ziemlich altes Wort. Ich weiß nicht, ob ihr das Wort Güte noch häufig in eurem Alltag benutzt. Ich nicht. Vielleicht noch eher das dazugehörige Adjektiv gütig, wenn es um Spenden, Almosen, Trinkgeld oder anderen Geldfragen geht. Wobei das Wort großzügig ja auch völlig legitim ist und ein guter Satz für gütig ist. Wikipedia definiert Güte folgendermaßen. Unter Güte versteht man eine freundliche, wohlwollende und nachsichtige Einstellung gegenüber anderen. Elemente von Güte sind Gutes tun, Gnade üben, Wohlwollen und Barmherzigkeit. Meine Bibel-App auf meinem Smartphone beschreibt Güte als den Eifer für das Gute. Zuerst hört sich das super an, Eifer für das Gute, Gutes tun, Gnade üben, Wohlwollen und Barmherzigkeit. Wenn man nur diese Überschrift nehmen würde, würde das doch jeder unterschreiben, oder? Wäre die Welt nicht super? Die Herausforderung ist aber das, was dahinter steckt. Man kann sehr, sehr viel in diese Definition reininterpretieren. Schauen wir uns deswegen auf mal unser Vorbild Jesus genauer an. Jesus hat sehr viel gelehrt, was unter den Begriff der Güte fällt. Er hat viele Beispiele genannt, wie man gütig leben kann. Ich lese einzelne Ausschnitte aus der Feldrede in Lukas 6. Liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, tut Gutes und verleiht, ohne etwas dafür zu erhoffen. Seid barmherzig, so wie auch euer Vater barmherzig ist. Ganz praktisch hat Jesus noch viel mehr Beispiele für Gutes vorgelebt. Er hat sich den Armen und Ausgestoßenen zugewandt. Er hat die, die ihn herausfordern wollten, nicht zurückgewiesen, sondern hat ihre Fragen ausführlich und anschaulich beantwortet. Er ist seinen Feinden nicht ausgewichen, außer an dem Punkt, als sie ihn von einer Klippe stürzen wollten. Selbst wenn er mal eine Anfrage abgelehnt hat, zum Beispiel bei Lazarus, hat er deutlich gemacht, dass dies dem Guten dient. Er hat ihm ja später geholfen. Er ist ein Eiferer für das Gute, wie es im Buche steht. Ich fasse mir mal kurz an meine eigene Nase. Wie gütig bin ich eigentlich? Ich habe eben erwähnt, dass ich zurzeit im Impfzentrum in Marburg arbeite. Dabei habe ich immer wieder mit verschiedenen Personen und Personengruppen zu tun. In der Feindesliebe ein Beispiel habe ich in den letzten Monaten bei ein paar Begegnungen eindeutig versagt. Ich komme nicht mit allen paar hundert Kollegen, die ich habe, zurecht. In einigen Momenten habe ich nicht mit Liebe reagiert, wie ich es gerne gemacht hätte. Dann bin ich zu allem Überfluss auch noch ab und zu an der Hotline für Fragen zum Impfzentrum, wo sehr viele Beschwerden reinkommen. Hier habe ich einige Menschen nicht so behandelt, wie ich gerne behandelt werden möchte. Nach einigen anstrengenden Telefonaten, Anwaltsdrohungen, Beschimpfungen, was ich nicht schon alles gehört habe, sinkt meine Höflichkeit und meine Güte leider. Anderes Thema, ich bin auch jemand, der stark hinterherläuft, wenn ich jemandem etwas verleihe. Es sei denn, es ist im engsten oder Familien- oder Freundeskreis. Ich habe da noch viel zu lernen. Und je mehr ich über Güte nachdenke, desto mehr fällt mir in meinem Leben auf. Ich habe mir Gedanken gemacht, was dahinter steckt, bei mir persönlich. Und ich habe gemerkt, dass ich eine Angst habe, wenn es um Güte geht. Was, wenn ich zu gütig bin? Was, wenn ich einfach alles verschenke, was ich habe? Was, wenn ich nie Nein sage und am Ende den eigentlichen Weg und vielleicht sogar Jesus aus dem Blick verliere? Ist verschwenderische Güte wirklich so gut? Hat Güte denn keine Grenze? Ich glaube, dass es eine Grenze zu Güte gibt. Ich denke, es gibt einen kontrollierenden Faktor, ist ein schöneres Wort als Grenze, es gibt einen kontrollierenden Faktor zur Güte. Eine grenzenlose Güte wird durch den nächsten Punkt aus dem heutigen Predigttext in seine Schranken gewiesen. Gerechtigkeit. Güte geht nicht ohne Gerechtigkeit und Gerechtigkeit geht nicht ohne Güte. Wir betonen heutzutage immer wieder, dass Gott die Liebe ist. Gott ist aber auch der Richter. Er ist die Gerechtigkeit. Auch wenn Jesus ein Eiferer des Guten ist, so wirbt er doch auch für eine gerechte Auslegung des Gesetzes. Zur Gerechtigkeit muss ich ganz kurz was unterscheiden. Mir geht es heute ganz um die Gerechtigkeit hier auf Erden, also die Gerechtigkeit zwischen Menschen. Es gibt in der Bibel auch die Gerechtigkeit zwischen Gott und Mensch, im Hebräischen ist es sogar ein eigenes Wort. Bei der göttlichen Gerechtigkeit geht es dann viel um Rechtfertigung, Endzeit, die Theodizee und so weiter. Bei Paulus geht es aber im heutigen Text an dieser Stelle ganz klar um Gerechtigkeit zwischen uns Menschen. Noch viel mehr als bei Güte kann man Gerechtigkeit ganz unterschiedlich verstehen. Jeder interpretiert Gerechtigkeit, was gerecht ist, und auch einzelne Situationen komplett unterschiedlich. Ein paar der beliebtesten Fragen, und vielleicht fallen euch da im Kopf gleich Beispiele ein, wie man das unterschiedlich auslegen kann, sind zum Beispiel die Gerechtigkeit zwischen Frauen und Männern, zwischen Armen und Reichen, zwischen Jung und Alt und auch die Gerechtigkeit in unserem Schulsystem und so weiter. Schauen wir also unser Vorbild an. Schauen wir auf Jesus. Jesus predigt sehr viel über Gerechtigkeit. Ein zentraler Text dazu ist natürlich die Bergpredigt. Wir hatten eben die Feldrede, jetzt kommen wir zur Bergpredigt. In Matthäus 5 predigt er unter anderem über Mord in Wort, Taten und Gedanken, Ehebruch, falsche Eide, Vergeltung oder als positives Beispiel die Feindesliebe. Praktisch kann man das Lukas-Evangelium anschauen, in dem sich Jesus stark den ungerecht Behandelten zuwendet. Ich möchte keines dieser Themen genauer anschauen, dafür haben wir heute keine Zeit. Ich finde das Thema Gerechtigkeit echt großartig, aber es ist ein riesiges Gebiet, das ganz in Ruhe in eigenen Predigten und Bibelstunden erkundet werden kann. Ich möchte wie soeben bei Goethe auch mehr in meine eigene Nase fassen und ein kleines, mir wichtiges Beispiel aufführen, das mich in letzter Zeit mal etwas mehr beschäftigt hat. Das hat auch ein bisschen was mit den Beispielen von eben zu tun. Ich habe immer wieder das Problem, dass ich nicht alle Menschen gleich behandle. Wenn mir jemand sympathisch ist, behandle ich ihn besser als jemand, der mir unsympathisch ist. Jesus hat nicht zwischen Nationalitäten, Gendern, Religion oder Herkunft unterschieden. Er hat zwar seinen Lieblingsjünger und seinen engsten Kreis, aber nirgends ist überliefert, dass dies die anderen Jünger verletzt hätte oder dass er deswegen die anderen schlechter behandelt hätte. Jesus bleibt gerecht. Ich nicht. Das ist etwas, das mich absolut an mir und auch an anderen aufregt. Ich glaube, wir Menschen lassen uns sehr stark von Sympathien leiten. Was wir nicht kennen, wird schnell unter kenne ich nicht, mag ich nicht abgeheftet und ignoriert. Dabei ist die Wahrheit meist ernüchternd. Wir sollen gerecht miteinander umgehen und schaffen es doch nicht. Es gibt meiner Ansicht nach keinen Raum für Ungerechtigkeit oder Willkür. Wenn ich willkürlich und ungerecht bin, verletze ich Menschen. Ich glaube, das gilt für mich, dich, PolitikerInnen, LehrerInnen, KanzlerInnen, eigentlich jeden. Ich schaffe es nicht, gerecht zu sein. Ich gehe auch stark davon aus, ihr dürft euch nicht verletzt fühlen, dass keiner von euch komplett gerecht ist. Ich glaube, dass die Welt, das System, ungerecht ist. Schon deprimiert? Machen wir es mal weiter. Wahrheit. Wahrheit ist vielleicht das brisanteste der drei Stichpunkten des heutigen Tages. Vor einigen Jahren herrschte in der Philosophie und in den Medien noch der Gedanke, es gibt keine objektive Wahrheit. Jeder hat seine eigene Wahrheit und die muss respektiert werden. Spätestens im vorletzten US-Wahlkampf und in der Fake-News-Debatte, ja, wir sind kurz in der Politik, wurde klar, so einfach ist das mit der Wahrheit gar nicht. Die subjektive Wahrheit ist leicht zu manipulieren und dient dann als Entscheidungsgrundlage für Güte und Gerechtigkeit. Und es hat viel zu Ungerechtigkeit geführt. Ich möchte nicht zu tief in die Diskussion über die Frage, was ist Wahrheit, einsteigen. Aber ich denke, wir können alle die eine Aussage unterschreiben, die Jesus gesagt hat. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater als mich. Jesus ist die Wahrheit. Und zu ihm sollen wir stehen. Egal, was wir sonst als Wahrheit achten. Er ist die Wahrheit. Eine der krassesten Begebenheiten Jesu zur Wahrheit steht meiner Meinung nach zu Beginn von Markus 14, 62. Ich lese Vers 61. Da stellte der Hohepriester ihm noch eine Frage. Bist du der Christus, der Sohn unseres Gottes, den wir verehren? Da sagte Jesus, ich bin es. Mit dieser einfachen Aussage, ich bin es, macht Jesus unter anderem zwei Dinge. Erstens, er bekennt, dass er Gottes Sohn ist und damit Gott. Zweitens, bekennt er die Wahrheit im Angesicht des Todes. Nach dieser Aussage war klar, dass der jüdische Rat alles daran setzen würde, Jesus umzubringen. Es wird ihnen nicht schwerfallen, mit dieser Aussage viele Juden gegen ihn anzustiften. Wir Menschen sind da eher wie Petrus. Zur gleichen Zeit befindet sich Petrus, wie wir wissen, vielleicht im Innenhof und verleugnet Jesus. Er ist nicht standhaft geblieben. Er hat die Wahrheit verleugnet und sich dreimal der Lüge hingegeben. Er hatte Angst vor dem Schaden, den die Wahrheit ihm bringen könnte, dem Tod. Häufig bringt uns die Wahrheit in Schwierigkeiten. Es geht mir nicht immer um Leben und Tod. Manchmal verletzt die Wahrheit. Manchmal fordert die Wahrheit Freundschaften heraus. Beispiele. Sage ich einer Freundin die Wahrheit, wenn sie aus meiner Sicht in einer toxischen Beziehung steckt? Gebe ich meine Fehler meinem Chef zu, auch wenn es meine Anstellung gefährdet? Störe ich den Nachbarschaftsfrieden und sage dem Nachbarn, dass sein Verhalten alle um ihn herum stört? Die Antwort aus der Sicht Jesu ist klar. Ja. Ja, für die Wahrheit lohnt es sich, Konsequenzen zu tragen. Ja, für die Wahrheit lohnt es sich, anzuecken. Ja, für die Wahrheit führt kein Weg an Entzweiung vorbei. Jesus hat es selber so ausgedrückt, etwas später, dass er sagt, ich fasse es selber zusammen, ich habe den Wortlaut nicht im Kopf, der Glaube an Jesus und das Evangelium entzweit Familien, Freundschaften. Der Glaube an Jesus zerstürzt ganze Systeme. Die Wahrheit entzweit, solange das Reich Gottes nicht vollendet ist und alle die Wahrheit erkennen. Trotzdem sollen wir zur Wahrheit stehen. Die Bibel gibt Methoden, die Wahrheit gut zu vermitteln. Das Wie ist hier meistens ausschlaggebend. Bin ich in meinem Auftreten, wenn es um die Wahrheit geht, gütig bzw. wohlwollend? Und gerecht? Wenn ich gütig bin und meinem Gegenüber klar mache, dass ich auch sein Gutes möchte, kann die Wahrheit angenehmer rüberkommen. Wenn ich in meinen Aussagen gerecht bin, das Maß auch an mich lege und dem anderen seine eigene Meinung eingestehe, bleiben die Ohren und Herzen meines Gegenüber meist offen. Ich, meine eigene Nase wieder mal, lerne an dieser Stelle noch. Ich habe für mich festgemacht, dass ich mehr in Ich-Botschaften reden möchte. Ich glaube zum Beispiel, dass der Satz, der himmlische Vater liebt auch dich, komplett korrekt ist. Ich glaube aber auch, dass der Satz, ich glaube, dass der himmlische Vater auch dich liebt, deutlich besser ankommt. Ich gebe dem Gegenüber den Freiraum zu prüfen, ob er die gleiche Aussage auch auf sich bezieht, ob er diese Wahrheit für sich anerkennen kann. Trotz aller Rhetorik und Überlegungen entzweit die Wahrheit immer noch. Trotz aller Güte und Gerechtigkeit schmerzt die Wahrheit. Ich glaube, dass die Welt voller Lüge ist. Ich gehe stark davon aus, dass keiner von uns schon am Maximum der Wahrheit angekommen ist. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass ich bisher keine endgültigen Wohlfühllösungen geboten habe. Ich habe erwähnt, dass ich weder gütig noch gerecht noch wahrheitszentriert genug bin. Aber genau hier liegt ein Lösungsansatz. Die Erkenntnis und das Bekenntnis, ich bin nicht gut genug. Der erste Schritt zu Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit ist zu erkennen, dass eben diese fehlen. Wenn ich die Nase so hoch trage, dass ich sie nicht mehr kratzen kann, kann ich mir auch nicht mehr an die Nase fassen. Ich muss erkennen, dass ich nicht gut genug bin, um mich zu bessern. Jesus ist auf diese Welt gekommen, um die Sünder zur Buße zu rufen, wie er selber sagt. Die Bibel ist nicht dafür da, an einem Tag sich für Jesus zu entscheiden und man wird sofort ein perfekter Nachfolger Jesu. Die Bibel gibt uns Worte, die wir jeden Tag benutzen können, um unsere Taten zu prüfen. Gott ruft uns immer wieder dazu auf, ihn um Vergebung zu bitten. Bei ihm erhalten wir Kraft, auch denen, zu denen wir ungütig, ungerecht, unaufrichtig waren, um Vergebung zu bitten. Er spricht uns in seinem Wort Vergebung zu. Bei ihm und von ihm dürfen wir lernen, unsere Fehltritte zu sehen und weniger Fehler zu machen. Mir ist noch wichtig zu betonen, zwei Sachen. Erstens, dass ich die Welt bis hierhin absichtlich ein bisschen schwarz gemalt habe. Ja, die Welt ist ungütig, ungerecht und voller Lüge. Es ist völlig egal, wer im Herbst Bundeskanzlerin wird. So ist es und so bleibt es. Aber wir dürfen Gott vertrauen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass er Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit in der Welt fördert. Er ist König, Kanzler und Präsident. Er hält die Welt in der Hand und ist trotzdem bei uns und stärkt uns in unseren Bestrebungen. Wenn wir das mal nicht spüren, hat er uns trotzdem verheißen, dass er seine Hand über uns hält. Auch wenn wir mal nicht weiterkommen, baut er sein Reich weiter aus. Wir beten immer wieder, dein Reich komme. Ich glaube, dass es in Gottes Reich nur noch Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit gibt. Auch wenn wir es nicht immer sehen und wahrnehmen, verspricht er doch, dass dies alles eintrifft. Vielleicht werden wir den Tag, an dem wir das alles erkennen, nicht mehr erleben. Vielleicht wird es erst jenseits unserer Zeitrechnung passieren. Aber so wird es sein. Das glaube ich. Zweitens möchte ich noch betonen, dass das alles nicht heilsentscheidend ist. Das ist etwas, was wir machen dürfen, nicht was wir machen müssen. Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit ist etwas, was Jesus in uns reinlegt und was er uns schenkt. Und wenn es mal nicht klappt, dürfen wir nicht enttäuscht sein und dürfen uns nicht sagen, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, du hast nur Müll gelabert, Jesus. Nein, er gibt uns das, er schenkt uns den Ansatz dafür und er schubst uns dahin. Aber egal, wie schlecht es läuft, egal, wie es daneben geht, wir sind gerettet, so oder so. Wir dürfen uns jetzt schon an unsere eigene Nase fassen, uns unser eigenes Leben prüfen. Wir dürfen jetzt schon Vorbilder sein. Wir dürfen jetzt schon Kinder des Lichts sein, wie Paulus es ausdrückt. Wir dürfen Gerechtigkeit, Güte und Wahrheit in die Welt strahlen. Ich ermutige dich, in dein Leben zu schauen. Wie gütig, gerecht und wahrheitszentriert bin ich? Wo kann ich lernen, wachsen? Wie kann ich mit Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit Gottes Königreich in dieser Welt fördern? Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Amen. Ich möchte beten. Himmlischer Vater,